Erster Teil: Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, gemeinsame Teilhabe am Sendungsauftrag. Frage 1. Welche konkreten Erfahrungen von Macht und Ohnmacht haben Sie in der Kirche gemacht und was muss Ihrer Meinung nach in der Kirche verändert werden, damit der Umgang mit Macht besser kontrolliert und Machtmissbrauch verhindert werden kann?
Macht und Ohnmacht sind meiner Meinung nach zunächst mal nichts Schlechtes. Es gibt die gute Macht der Kirche, die Christus ihr verliehen hat, und die Ohnmacht des Gläubigen, der zunächst einmal ringen muss mit dem Gebot Gottes. Dort, wo Macht aber missbraucht wird, das heißt angewendet wird, wo sie nicht ihren Platz hat, da werden negative Erfahrungen gemacht. Damit wir solche Situationen in Zukunft besser in den Griff bekommen, glaube ich, läuft alles, was notwendig ist, bereits, nämlich um Transparenz reinzubringen in das Verhalten der Kirche, sagen wir mal der Amtsträger. Ich glaube, wenn wir das weiter einfach pflegen und verstärken, in einem guten Sinn pflegen, ohne voreilige Verdächtigungen, dann reicht das auch für die Zukunft.
Frage 2. Wie können mehr Menschen aktiv an den Aufgaben und Entscheidungen in der Kirche beteiligt werden?
Ich würde zunächst mal unterscheiden. Es gibt Entscheidungen und Aufgaben der Kirche, die nicht geeignet sind, dass viele daran mitentscheiden, weil sie dem Amt in der Kirche übergeben sind. Dazu gehören alle dogmatischen Entscheidungen, die von Christus herkommen. Es gibt aber ganz, ganz viele Möglichkeiten mitzuwirken, wenn es um das praktische Glaubensleben geht. Zum Beispiel, wie gestalte ich das Leben in der Gemeinde? Wie bringe ich Lobpreis, Anbetung? Alle Dinge, die zur Verherrlichung Gottes und zum Strahlen der Gemeinde beitragen. Diese Dinge kann ich sehr wohl mitgestalten und soll das auch ganz aktiv tun. Da ist jeder an seinem Platz gefragt.
Frage 3. Wie können wir im Sinne von Papst Franziskus als Kirche in Deutschland überzeugender eine dienende Kirche sein?
Es geht hier um Kirche, um Dienen und um Überzeugung. Fangen wir bei der Kirche an. Die Kirche ist zunächst mystischer, geheimnisvoller Leib Christi. Christus selbst ist das Haupt und in diesem Sinne ist diese Kirche heilig. Wir als sündige Mitglieder, getauft, in den Gnadenstand erhoben, dürfen dahin streben, auch heilig zu werden, und müssen das tun auf dem Weg zum Himmel. Und dadurch formen wir zunächst einmal unser Sein. Wir sind so, dass wir ausstrahlen. Wir streben nach Heiligkeit, versuchen Christus ähnlich zu werden und da heraus kommt unser Tun. Wir leben nach den Geboten Gottes. Wir stellen durch unser Leben das dar, was Christus uns vorgeschrieben und vorgelebt hat, und damit wird die Kirche überzeugend sein in Deutschland.
Zweiter Teil: Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. Frage 1. Welche Erfahrungen haben Sie in Bezug auf die Sexualmoral der Kirche gemacht? Welche Erkenntnisse und Überzeugungen haben Sie persönlich gewonnen?
Gut, der erste Teil der Frage obliegt natürlich jedem Einzelnen. Ich möchte nur darauf hinweisen, es geht hier um persönlich gewonnene Erkenntnisse und Überzeugungen. Und ich glaube, wir dürfen uns hier nicht von der Fragestellung in die Irre führen lassen. Es geht, glaube ich, in erster Linie mal für alle, die nach der Kirche, nach den Geboten der Kirche leben, darum, ihre positiven Erfahrungen mit der Sexualmoral der Kirche, wenn sie diese gemacht haben, herauszustellen. Und dann natürlich auch die Kampfsituationen dort, wo ich persönlich aus meiner Situation heraus mit dem in Konflikt bin, was die Kirche sagt. Wichtig scheint mir zu sein, den Weg aufzuzeigen, dass wir vom Vertrauen auf Gott, auf das, was Gott uns sagt, heraus argumentieren und dann sagen, wir vertrauen zunächst einmal darauf, dass das gut ist, und dann finden wir einen Weg dorthin. Aber wir stellen das nicht als erstes in Frage.
Frage 2. Wie kann die Kirche Ihrer Meinung nach das Evangelium von der Liebe Gottes in unserer Zeit überzeugender verkünden?
In diesem Kontext hier ist Evangelium von der Liebe Gottes als Begriff eingeschränkt auf Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft. Ich glaube, dass das ansonsten sehr weite Feld natürlich sehr viel Möglichkeit hat, verkündet zu werden, und zwar sehr überzeugend. Speziell hier geht es, glaube ich, um ein Zeugnis aus dem Leben von Menschen, die genau so ihr Leben gestalten, wie die Kirche das in Anlehnung an die Heilige Schrift Christus folgend vorgibt. Das ist sicher das allerstärkste Zeugnis. Wir haben es ausprobiert. Es ist gut so, es ist besser als anderes.
Frage 3. Was ist Ihnen wichtig in der Sexuallehre der Kirche und was müsste dringend verändert werden?
Der erste Teil der Frage macht ja die Tür auf, Dinge positiv darzustellen. Was ist mir wichtig? Also was finde ich gut? Und das ist auch wichtig, hier reinzuschreiben. Der zweite Teil, was müsste dringend verändert werden, scheint mir ein bisschen eine suggestive Frage zu sein. Natürlich kann man da reinschreiben, was immer man meint. Ich glaube nur, dass zunächst einmal nicht die Frage ist, was wir an der Sexuallehre der Kirche, die ja eigentlich der Lehre Christi folgt, verändert werden muss, sondern unsere Frage muss sein, was muss ich ändern, um dem gerecht zu werden, was Christus, der uns erschaffen hat, der weiß, was für uns gut ist, entgegenzukommen, Folge zu leisten. Und in dieser Richtung könnte hier vielleicht eine Antwort sinnvoll sein.
Dritter Teil, priesterliche Existenz heute. Frage 1. Was zeichnet Ihrer Auffassung nach einen authentischen Priester heute aus? Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte er besitzen?
Der Priester steht in der Nachfolge Christi. Christus hat uns vorgelebt, wie wichtig es ist, ausschließlich auf Gott ausgerichtet zu sein im Leben, egal welche Tätigkeiten man nun tut. Der Priester sollte diesem Ideal nachstreben, Gott lieben, Christus lieben, die Kirche lieben, das Gebet lieben, ein innerlicher Mensch sein, gut gebildet und seine Fähigkeiten im Wort und in der Seelsorge leben können. Dazu sollte er Zeit haben und er sollte vor allen Dingen bereit sein, mit der Kirche, dessen Braut, Bräutigam er ist, die seine Braut ist, auch mit zu leiden.
Frage 2. Wie kann ein authentischer Priester mitten in der Welt von heute in der Nachfolge Jesu leben? Welche Lebensform halten Sie für den Priester heute für angemessen?
Ich nehme diese Doppelfrage mal als eine. Also welche Lebensform halten Sie für angemessen? Aus meiner Sicht auf jeden Fall der Zölibat. Denn Christus war nicht verheiratet. Christus hat hier keine Ausnahme gemacht. Er hat viele andere Ausnahmen gemacht, die revolutionär waren beim Priester und im Zölibat nicht. Und es ist eben ein Zeichen dafür, dass der Priester ganz für die Kirche, ganz für Gott lebt und das zukünftige Leben, in dem nicht geheiratet wird, vorwegnimmt in seinem Leben. Das ist ein authentisches Zeugnis. Er gibt sich ganz für die Herde hin, für die Glieder am Leib Christi. Die Lebensform des Verheirateten in der Familie ist hier, wenn wir diese Frage vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals sehen, sicher keine Lösung, denn alle Statistiken zeigen, dass die Familie nicht leider nicht der Ort ist, wo Missbrauch nicht passiert, sondern statistisch sogar noch häufiger als bei Priestern, auch wenn es dort gar niemals sein dürfte.
Frage 3. Was müssen wir in der Kirche tun oder verändern, damit es mehr Berufungen gibt und der Dienst des Priesters attraktiver für junge Menschen wird?
Von Gott gerufen zu sein ist eine Gnade, das heißt ein freies Geschenk Gottes. Das können wir nicht erzwingen, das können wir nur erbitten. Und wie erbitten wir etwas? Natürlich im Gebet. Ich glaube, dass es an unserem Gebet liegt, am Gebet der Gläubigen, dass Gott Berufungen schenkt und dass sie auch gehört und von den Berufenen angenommen werden. Das ist das absolute Zentrum, Gebet und Anbetung, auf die Knie gehen und bitten. Wie wird der Dienst des Priesters attraktiver für junge Menschen? Dadurch, dass dieser Dienst gewertschätzt wird von den Menschen, die ihn empfangen. Ich glaube, das sollte man den Priestern durchaus zeigen, nicht in aufdringlicher und unangenehmer Weise, aber in angemessener Art und Weise schon.
Gut, jetzt darf man jetzt erzählen. Vierter Teil. Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. Genau. Passt? Okay. Frage 1. Wie sehen Sie die Rolle der Frau in der Kirche?
Ganz biblisch. Christus hat Männer zu Priestern geweiht, Frauen nicht. Maria ist die ganz Große, die von Gott begnadet wurde. Sie ist die, von der man sagen könnte, wenn irgendjemand das Priestertum Christi verdient hätte, unter Anführungszeichen, dann wäre es Maria. Er hat sie nicht zur Priesterin geweiht. Und das, obwohl er auch sonst keine Tabus kannte, wenn es darum ging, Gutes einzuführen. Also Maria ist das absolute Vorbild für die Frau. Und ich glaube, in Maria kann jede Frau sehen, ihre eigenen Stärken als Frau, ihre Mütterlichkeit, das, was eine Frau zu leiden imstande ist, was eine Frau zu tragen imstande ist, um des Reiches Gottes willen. Es geht ja letztlich nicht um diese Welt, es geht darum, dass wir alle miteinander in den Himmel kommen und nicht, dass wir uns hier irgendwelche Ämter und so weiter gegenseitig zuschieben. Es geht darum, wo sind meine Stärken, wie kann ich mit meinen Stärken das Maximum für Gott herausholen, und da liegen die Stärken der Frau sicherlich dort, wo sie bei Maria lagen.
Frage 2. Was müsste sich ändern, damit mehr Frauen Leitungspositionen in der Kirche übernehmen können?
Zunächst mal muss man sich fragen, was eine Leitungsposition ist. Wird Leitungsposition automatisch mit dem Amt, also dem Priester-, Bischofs- und Diakonatsamt verbunden, dann ist das sicher sehr, sehr eingeschränkt. Und darauf möchte ich das gar nicht beziehen, denn dazu hat sich die Kirche jetzt nun so oft geäußert, dass das Weiheamt den Männern vorbehalten ist in der Nachfolge Christi. Aber Leitungsposition kann auch ganz was anderes bedeuten. Leitung sehen wir zum Beispiel bei der Mutter Gottes, wie sie ganz im Hintergrund, überhaupt nicht vorne dran, die Jünger beisammen gehalten hat in der Zeit zwischen der Auferstehung, dem Tod Jesu, der Auferstehung und dem Pfingstfest, wie sie die junge Kirche begleitet hat, in einer unnachahmlichen Art und Weise. Also es gibt hier, um mal das ganz andere Extrem zu nennen, aus dem Hintergrund heraus sehr, sehr viele Möglichkeiten, in der Leitung der Kirche mitverantwortlich zu sein. Aber natürlich geht es ja auch um Ämter in der Kirche, wenn auch nicht um das Weiheamt. Da tut sich ja einiges. Schauen wir nach Rom, machen wir es Papst Franziskus nach, was da ganz genau jetzt in der Struktur verändert werden müsste. Meine Güte, wer hat da Einblick? Ich denke, wie gesagt, hinschauen und die Ämter, wo das möglich ist, auch zur Verfügung stellen.
Frage 3. Wie müsste das Miteinander von Frauen und Männern in der Kirche gestaltet sein, damit wir in unserer Zeit glaubwürdig das Evangelium verkünden können?
Zunächst einmal, glaube ich, müssen wir hier das Amt ausnehmen. Das heißt, es geht hier um Männer und Frauen, die nicht im Weiheamt, sondern miteinander in der Kirche gläubiges Leben führen und auch soziales Leben. Und hier geht es in erster Linie darum, dass auf Augenhöhe, in gegenseitiger Liebe und Wertschätzung der eine den anderen, wie Paulus sagt, höher einschätzt als sich selbst. Damit, glaube ich, können wir das Evangelium ganz glaubwürdig in die Welt tragen. Wenn es jetzt ums Amt geht, dürfen wir nie vergessen, dass im Amtsträger Christus sprechen sollte. Und hier, deswegen habe ich das hier auch ausgenommen, geht es um was anderes. Natürlich kann man sagen, wir brauchen auch ein gutes Miteinander zwischen den Amtsträgern und den getauften Gläubigen. Auch das muss auf Augenhöhe passieren, denn wir sind alle getauft, aber doch hat der Priester das Leitungsamt und muss und darf in dieser Funktion, sonst kann er seiner Verantwortung nicht gerecht werden, hier Dinge sagen, Dinge tun, die eben Autorität zum Ausdruck bringen. Aber wenn es zwischen Gläubigen, getauften Männern und Frauen um ein Zusammenleben geht, dann nur auf Augenhöhe und in gegenseitiger Wertschätzung und Liebe.